Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 28. September 1992.
Wurde aus Protest gegen die Errichtung des Bezirkssammellagers in der Vauban-Kaserne in Freiburg zwei Häuser besetzt, die als Verwaltungsgebäude des Abschiebelagers fungieren sollen. Die Besetzung geschah gegen 18.30 Uhr, gegen 21 Uhr waren die meisten der ca. 30 Besetzerinnen geräumt. Vier Besetzer konnten sich bis Mitternacht auf dem Dach eines der Gebäude halten. Am folgenden Samstag fand ab 11 Uhr eine Demonstration gegen die Errichtung des Lagers statt, die zur Vauban-Kaserne führte. Anschließend wurden dort Redebeiträge gehalten, es gab Infostände und warmes zu essen. Ab 18 Uhr startete ein Kulturprogramm. Als ersten Beitrag des heutigen Infos, zu dem wir euch herzlich begrüßen, wird es heute ein Studiogespräch geben mit drei Besetzerinnen und einem Vertreter der Saga und einem sehr kleinen jungen Mann, den ihr gerade schon im Hintergrund gehört habt, wo nochmal auf den vergangenen Freitag und den Samstag eingegangen werden soll und vor allem die Frage diskutiert wird, wie ein Widerstand gegen das Lager hier und heute aussehen sollte bzw. könnte.
Ja, und außerdem haben wir dann als zweites einen Kindergartenbeitrag, passend zu dem Hintergrundgeräusch hier. Am Donnerstag, 17. September, tagte der Jugendhilfeausschuss des Freiburger Gemeinderats. Top 1, die Erhöhung der Teilnahmebeiträge in Krabbelstuben, Kindergärten und Kinderhorten. Um 18% sollen ab November diese Elternbeiträge angehoben werden, nach einer bereits 25-prozentigen Erhöhung im vorigen Jahr. Doch neben einer Elterninitiative regte sich selbst in den Reihen der Abgeordneten Widerstand gegen den Antrag, der auf die freien Kindergartenträger in Freiburg zurückgeht. Dass eine vom Einkommen der Eltern unabhängige Erhöhung mittlerweile vom Tisch ist, mag zwar zunächst beruhigend klingen, doch generell sollen Kindergärten, wenn auch mit gestaffelten Beiträgen, teurer werden. Mit einer Vertreterin der Elterninitiative führten wir hierüber vergangene Woche ein Gespräch. Als dritten Beitrag geplant, das heißt auch fertig, ist ein Rumänien-Beitrag. Mitte letzter Woche reiste nämlich BRD-Innenminister Seiters nach Rumänien. Er unterzeichnete in Bukarest einen millionenschweren Vertrag zwischen der BRD und Rumänien und darin sichert die rumänische Regierung zu, die 60% Roma-Flüchtlinge und die 40% Rumänen, die jetzt ohne Verfahren aus der BRD vertrieben werden können, in Rumänien wieder aufzunehmen, gegen Devisen aus Bonn. Dass diese Vereinbarung der bezahlten Vertreibung von Roma-Flüchtlingen einem Massendeportationsabkommen gleichkommt, erläutert der Vorsitzende des Roma National Congress, Rutko Kawczynski, in einem Interview gegenüber Radio Dreieckland. Und außerdem, das noch zu guter Letzt, eine erneute Maastricht-Abstimmung in Dänemark. Die Dänen, damit sind die wahlberechtigten Bürgerinnen Dänemarks gemeint, hatten sich mit knapper Mehrheit gegen die Maastrichter Verträge und damit gegen ein Europa von oben, gegen einen europäischen Staat der Wirtschaftskonzerne und Eurobürokraten entschieden. Nach dem knappen Ja der französischen Wähler und der bekannt negativen Haltung Großbritanniens gewinnt diese Abstimmung eine neue Bedeutung. Schon wird allerdings bekannt, dass die Däninnen und Dänen erneut zu den Urnen gerufen werden sollen, um diesmal richtig abzustimmen, ob sich dieser fromme Wunsch der Brüsseler Eurokraten erfüllen wird und warum die dänischen Bürgerinnen gegen Maastricht sind, erzählt uns Jens Falkentorp, ein Journalist von Radio Sökelund, Kopenhagen, der letzte Woche bei Radio Dreieckland zu Besuch war. Zunächst jedoch eine Kurzmeldung. Beim Kontrollgang in Bremgarten, ganz schwierig, werden die Wachposten heute Morgen mit Wohlgefallen festgestellt haben, dass alle Phantomflugzeuge unbeschädigt an ihrem Platz standen. Nach dem Plan von zwei Leuten aus der Friedensbewegung und ihren etwa 16 Unterstützerinnen sollte dies jedoch nicht so sein. Diese beiden sind nämlich am Sonntagmorgen in das militärische Sperrgebiet des Fliegerhorstes Bremgarten, 15 Kilometer von Freiburg entfernt, eingedrungen mit dem Ziel, eine in einem Hangar stehende Phantom abzurüsten. Ein Hangar ist ein tunnelförmiges, bombensicheres Gebäude, das der Aufbewahrung der Flugzeuge dient. Nachdem die beiden den Zaun des Geländes durchschnitten hatten, haben sie etwa 2 Stunden versucht, mit ihrem mitgebrachten manuellen Werkzeug die Tür zum Hangar zu öffnen. Trotz der durch Hämmern nun entstandenen Lärmentwicklung wurden sie in keinster Weise entdeckt. Erst als ihnen klar war, dass sie die Tür mit ihrem Werkzeug nicht würden öffnen können und sich deshalb entschlossen, die Tür mit Hilfe eines Generators hydraulisch zu öffnen, wurden sie von den Wachen entdeckt und festgenommen. Den Aktivisten lagen Informationen vor, dass die Phantom aus Bremgarten bereits im April an die Türkei hätten geliefert werden sollen. Derzeit gäbe es zwar keinen offiziellen Befehl, die Phantom dorthin zu fliegen, aber da die Türkei in nächster Zeit im Rahmen der Rüstungshilfe 46 Phantom erhalten soll und der Fliegerhorst in nächster Zeit sowieso aufgelöst werden soll, ist es mehr als wahrscheinlich, dass gerade diese Phantom in die Türkei geflogen werden sollen. Und was meint die Polizei zu der Art von Aktion? Kommentar eines Polizeibeamten: Also eine Blockade wäre mir eigentlich lieber gewesen.
Erst die Kassette bitte.
Ja, jetzt bin ich drauf. Ich dachte, es käme noch eine Kurzmeldung, aber...
Nee, die Kurzmeldung kommt zum späteren Termin.
Alles klar. Okay, dann spielen wir jetzt als erstes die Kassette ab.
Jetzt ein kleiner Ausschnitt von der Presseerklärung.
Ist den Hammer dann noch gesehen. Der hat ziemlich starke Hinken, war recht stark verletzt. Also die Polizei geht da gerade mit sehr starker Brutalität gegen die Leute vor. Die Besetzerinnen, die wir auf dem Dach gesehen haben, die haben auch ganz klar gesagt, sie wollen...
Also wir haben jetzt gerade hier einige technische Probleme. Vielleicht erzählst du selbst mal, was hier eigentlich abgeht.
Ja, das Ganze sollte jetzt eigentlich mit einem Ausschnitt vom Freitagsinfo beginnen, wo die Besetzung verkündet wurde von der Frau hier im Studio. Leider ist es anscheinend aus technischen Gründen
nicht möglich. Also es ist die richtige Kassette auf jeden Fall, aber scheinbar ist da nicht das Richtige drauf.
Gut, macht nichts. Ja, wie also eben in der Anmod schon gesagt, wurden am vergangenen Freitag, den 25. September, aus Protest gegen die Errichtung des Bezirkssammellagers in der Vauban-Kaserne in Freiburg 2 Häuser besetzt, die als Verwaltungsgebäude des Abschiebelagers fungieren sollen. Die Besetzung geschah gegen 18.30 Uhr. Gegen 21 Uhr, was habe ich denn leider den falschen Zettel? Darum kam mir das gerade so bekannt vor. Es ist gerade ein bisschen hektisch in diesen Zeiten. Ja, diese Besetzung geschah gegen 18.30 Uhr, wie gesagt. Und diese Besetzung war als Protest gerichtet gegen diese Errichtung dieses verdammten Lagers. Ich möchte jetzt ein bisschen auch was zu dieser Vauban-Kaserne sagen. Dieses 38 Hektar große Areal war bis zum 23. August dieses Jahres von der französischen Armee besetzt und stand seitdem leer. Es wurde dann von der Stadt Freiburg übernommen und die Gebäude aufgeteilt. Unter anderem soll dort eben am 1. Oktober, also jetzt am kommenden Donnerstag, wie jetzt schon mehrfach gesagt, eines von 4 in Baden-Württemberg einzurichtenden Bezirkssammellagers eben eingerichtet werden. Und zwar entsprechend dem Asylbeschleunigungsgesetz, welches am 1. Juli dieses Jahres in Kraft trat. Es sieht vor, Flüchtlinge, die in die BRD kommen und als offensichtlich unbegründet eingestuft werden, nach einem 6 Wochen Schnellverfahren in ihre Herkunftsländer abzuschieben. Damit handelt die BRD auch in bester Tradition des Dritten Reichs, das ebenfalls 1936 damit begann, Roma- und Sinti-Familien zwangsweise in kommunale, bewachte und umzäunte Lager zu überführen, um sie dann später zusammen mit weiteren undeutschen Elementen in Gaskammern zu töten. Zurück also jetzt zu der Besetzung am Freitag. Gegen 18.30 Uhr kam es also zu der Besetzung, und zwar von 2 Gruppen. Einmal war das eine Gruppe von Frauen und Lesben, zum anderen eine gemischte Gruppe. Und wir im Studio haben jetzt hier mehrere Gäste versammelt, unter anderem 3 Menschen, die an dieser Besetzung beteiligt waren, die ich hier auch ganz herzlich begrüße. Außerdem noch ein Vertreter von der SAGA und einen Flüchtling aus dem Wohnheim in der Wiesenthalstraße, der allerdings mehr Zuhörer ist, weil er nur sehr schlecht Deutsch spricht und wir jetzt keinen Übersetzer haben. Ich möchte jetzt jemand von euch dreien vielleicht mal bitten, anzufangen zu erzählen, wie diese Besetzung abgelaufen ist am Freitag.
Also ich denke erstmal so dieses Teil, wie die Besetzung abgelaufen ist oder dieses Teil auch, ab wann die Bullen da gewesen sind und in welchen Einzelheiten die Bullen vorgegangen sind, dass es jetzt erstmal nicht wesentlich irgendwo ist und ist auch nicht für, ja, also ich möchte nicht eigentlich im Grunde genommen jetzt noch irgendwie anfangen zu erzählen, wann wer oder welcher Bulle halt welche Dinge gemacht hat. Was für mich oder was eigentlich wichtig ist, ist insgesamt das Vorgehen der Bullen zu sehen, dass durch das, was passiert ist, eigentlich auch eine Verzerrung der Aktion stattgefunden hat, nämlich dass ein Angriff auf die Leute, die dieses Haus besetzt haben, stattgefunden hat, dass damit auch wieder ein Stück weit ein antifaschistischer Widerstand nicht in direkten Zusammenhang mit Flüchtlingspolitik oder Richtung der Flüchtlingsheime auf diesem Gelände gebracht wird, sondern dass eigentlich im Grunde genommen die Leute halt so auch...
dass die Leute kriminalisiert werden.
Ja, und eigentlich dazu benutzt worden sind, um dieses Problem des Rassismus in der Richtung von Flüchtlingsheimen nicht anzugehen halt und eigentlich auch untergehen zu lassen halt. Dass es eigentlich gar nicht mehr direkt darum einfach gegangen ist. Und dass, ich denke, dass der Einsatz von diesen Bullen halt für mich einfach auch deutlich ist, dass die als Funktionen Schutz und Interesse des Staates dienen und im Grunde genommen diese ganze Aktion wieder mal deutlich gemacht hat, dass dieser Schutz und dieses Interesse des Staates eigentlich auch dadurch hin funktioniert, dass die Bullen einerseits wie an diesem Freitagabend halt brutal gegen vorgehen, wenn Menschen was versuchen zu schützen oder was umzusetzen und andererseits aber Faschos darin schützen, halt, wenn die Flüchtlingsheime angreifen.
Ja, die Einschätzung war aber, dass ihr euch halten konntet bis zum Beginn der Demo am nächsten Samstag und dass es dem Bullen nicht gelingt, euch da rauszukriegen.
Also ich würde es nicht eine Einschätzung, die wir gehabt haben, begreifen, sondern vielmehr als eine Hoffnung, also da ein Fanal setzen zu können gegen dieses Bezirkssammellager, was ab Freitag wohl jetzt definitiv bezogen wird von Flüchtlingen. Und also für mich die Frage dann schon die gewesen ist, vor der Besetzung beziehungsweise mit der Besetzung nochmal deutlich zum Ausdruck zu bringen, dass dieses Bezirkssammellager ein Internierungslager ist, deswegen auch diese Aktionsform Besetzung und dass es durchaus einige entschlossene Leute gibt hier in der Stadt, die auch gegen diese herrschende Flüchtlingspolitik aktiv was machen wollen.
Und die meisten von euch sind dann so in der Nacht dann auch wieder freigekommen?
Ja, die meisten... Also es war so, das erste Haus, das gemischte Haus, also die Besetzung hat so gegen 18 Uhr, kurz nach 18 Uhr angefangen. Das gemischte Haus, die Leute, die nicht auf dem Dach gewesen sind, die waren schon gegen 7 alle draußen, nachdem da doch ein ziemlicher Rambobulle nach oben geprescht ist, mit Hund weg von der Leine. Jemand auf dem Gelände erstmal verbissen worden ist von dem Köter. Dann oben unterm Dach, wo die Leute sich versammeln wollten, der Hund auch losgelassen worden ist mit der Aufforderung, greif sie dir, diese Arschlöcher. Dieser eine Bulle dann auch gleich mit der Knarre wild rumgefuchtelt hat, also den Leuten ziemlich direkt vor die Nase gehalten hat. Und so kam es eigentlich dazu, dass wir da wieder erwarten, eigentlich doch ziemlich schnell, zumindest aus dem gemischten Haus, eben draußen gewesen sind, also nach knapp einer Dreiviertelstunde.
So, und dann im Knast hat man euch dann in so Ausnüchterungszellen
gesperrt.
Ja, ich kann da jetzt gerade mal anschließen, wie das für die Männer gewesen sind, weil Männer und Frauen wurden da drin getrennt. Also es war so, dass die Gruppe von Männern, die unterm Dach gewesen ist, also nicht auf dem Dach, zuerst ED behandelt wurde oder misshandelt wurde, je nachdem, wie man es sehen will.
Kannst du vielleicht mal sagen, für Leute, die das nicht wissen, was das genau ist, ED-Behandlung?
Ja, ED-Behandlung bedeutet, dass ein Foto geschossen wird, beziehungsweise mehrere Fotos, und dass dann die Fingerabdrücke, beziehungsweise auch die Handabdrücke abgenommen werden. Das passierte in der Uferstraße, nachdem wir zuvor im Revier Nord und im Revier Süd verteilt gewesen sind. Und danach hat erstmal ein Abtransport für die Männer in die JVA da in Hermann-Herder-Straße stattgefunden, in diese Schubzellen heißen die. Also das sind genau die Zellen, in denen eigentlich U-Haft-Gefangene untergebracht werden. Und wir wurden da dann eingeliefert. Die Behandlung dort, beziehungsweise, also ich persönlich war im Revier Süd, die war eigentlich relativ korrekt von den Bullen aus. Wir waren da in Gemeinschaftszellen untergebracht, wir zu fünf, die vier, die dann um Mitternacht da vom Dach abgeräumt wurden, die waren zu viert in einer Zelle. Und eigentlich gerade nebendran, also wir hatten auch die Möglichkeit, zumindest noch ein bisschen so über Fenster miteinander zu reden, um so einen Stand auch mitzukriegen, was gewesen ist. Ja.
Hm. Wolltet ihr da noch was von den Frauen aus sagen?
Ja, vielleicht eher kurzer. Erzählt mal. Ja, aber kurz oder lang wurden die Frauen nach der ED-Behandlung ins Revier Nord gebracht und dort in Ausnüchterungszellen gesteckt. Das sah dann so aus, dass in jeder Zelle zwischen 5 bis 9 Frauen waren. Eine Zelle kann man sich folgendermaßen vorstellen. Ungefähr 7 Quadratmeter, weiß gekachelt, alles kalt und kühl. Eine einfache Holzpritsche, auf der es keine Decken gab. Also auch, wir hatten auch Decken verlangt. Uns wurden die meisten Frauen, bis sie rauskamen, fast keine gegeben. Erst später, kurz bevor wir rauskamen, das war dann 5 Uhr früh. Ja, und der Boden war nass. Also es wird wahrscheinlich jeden Tag ausgespritzt mit Wasser nach der Ausnüchterung eben, wenn da Leute drin waren. Und es hat tierisch nach Pisse gestunken.
Was war jetzt eure Anklage, die man da euch gegeben hat, oder der Haftgrund?
Die Leute vom gemischten Haus, die wurden angeklagt wegen Landfriedensbruch, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Die Frauen von dem anderen Haus, also wo die Frauen-Lesben-Gruppe das Haus besetzt hatte, die sind anscheinend nur wegen Hausfriedensbruch angeklagt. Und in einem Fall gab es noch eine Anklage wegen schwerer Körperverletzung.
Ihr hört das Tagesinfo vom 28. September 1992.
Herr Eber, jetzt auf den Samstag kommen, wollen wir noch was Kurzes einspielen. Und zwar war jetzt jemand von Dreieckland am Freitag draußen in der Vauban-Kaserne. Da waren etwa die ganze Zeit, während die Besetzung lief, 100 bis 200 Leute, die auch Kontakt hatten, also Rufkontakt eben hatten zu den 4 Leuten, die auf dem Dach saßen. Und es ist ihm einmal auch gelungen, mit so einem Pressetrupp auch reinzukommen in die Kaserne. Und ich glaube, daraus und von der Stimmung draußen kommt jetzt ein kurzer Ausschnitt.
Dieser Herr Eirich, alias zuständiger Sachbearbeiter für das Pressewesen, hat es uns dann doch erlaubt, dass wir aufs Gelände durften, um ein paar Film- und Tonaufnahmen zu machen. Und dort war die Feuerwehr zugange und nagelte eine Eingangstür zu, als wir dort ankamen. Und bereits nach wenigen Minuten wurden wir des Platzes verwiesen.
weiß nicht, ist das eigentlich Einschränkung des Presserechts?
Wir kriegen jetzt Hausverbot hier. Ist das so, verstehe ich das richtig?
Auf welche gesetzliche Grundlage schützt sich das eigentlich? Können Sie uns das bitte sagen, dass wir jetzt das Gelände verlassen müssen?
Polizeirecht. Auf das Polizeirecht stützt sich das. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Das ist eine allgemeine Polizeiverfügung nachzulesen in der entsprechenden Satzung über die von der Stadt Freiburg und im allgemeinen Polizeirecht.
Sind Sie vom?
Ich bin von der Stadtverwaltung und mein Name ist Walter Preker und ich bin vom Presse- und Informationsamt dort selbst. Ich bin auch gern bereit, Ihnen meine Meinung über diese Aktion hier zu sagen.
Nun, ich wollte diesem Herrn Preker die Möglichkeit geben, seine Meinung zu sagen, noch auf diesem Gelände. Doch er reagierte anders. Er tat seine Meinung nicht kund. Er wollte nur mit uns zurückfahren.
Ja gut, Sie können sie sagen, wenn Sie wollen. Ja, wenn wir mitfahren könnten, wäre mir das halt noch lieber. Da brauchen wir den ganzen Scheiß nicht wieder laufen.
Nicht den Leuten jetzt nach draußen, dass sie uns rausgeworfen haben. Kommen Sie bitte draußen los.
Machen Sie das Mikrofon aus. Machen Sie bitte aus.
Gut, das beziehen Sie jetzt wieder aufs Presserecht oder aufs Polizeirecht.
Nee, auf den Schutz vertraulich. Machen Sie das Ding an.
Nach dieser Bedrohung durch diesen Pressereferenten oder Sprecher Preger machte ich sofort das Mikro aus. Und wir gingen weg vom Haupttor wieder hinüber zum Seitentor, um einmal danach zu gucken, was die männlichen Besitzer, die ja noch oben auf dem Dach waren, so alles erlebten und wie sie der Dinge harrten. Es fuhr in diesem Moment ein rasend schnell fahrendes Auto vorbei und warf einige Knallkörper, Knallfrösche oder Bombenschläge heraus, sodass zwei, drei der Demonstranten schier verletzt worden wären.
Die Feuerwehr von hinten?
Ja, ja, den leider
schon auf. Was haben die da? Wir haben die leider in Brand bis zu unserer Füße, genau nach so einem Abstand.
Und dann versuchten die Bullen auf dem Dach auch noch loszuprügeln.
So muss ich sagen, wir gehen nicht freiwillig von dem Dach runter. Das ist zu heilen. Hey, 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 die sagen alles so früh aus. Ja, da ist die Bulle.
Danach meldeten sich die Besitzer mit dem Mikrofon vom Dach oben herunter zu Wort.
Heute Abend sind wir den Schreibtischtätern hier aufs Dach gegangen, denn das hier soll das Verwaltungsgebäude des Bezirks Sammelstelle geben. Das ist ein Internierungslager für Flüchtlinge. Dies war hier eine politische Aktion und es wird bestimmt nicht die letzte politische Aktion hier sein. Sie können
komm jetzt oben runter vom Dach.
Internationale Solidarität! Hoch! Die internationale Solidarität! Hoch!
Soweit noch ein paar Eindrücke vom Freitag. Das Ganze waren jetzt Ausschnitte aus einer halbstündigen Reportage vom Freitagabend, die jetzt anschließend um 19 Uhr in der folgenden Sendung dann in der vollen Länge ausgestrahlt wird. Wir kommen jetzt mal jetzt zum Samstag. Da begann um 11 Uhr die Kundgebung und anschließend eine Demonstration vom Regierungspräsidium aus zur Vauban-Kaserne. Bereits am 27. Juni fand als zum Abschluss einer landesweiten Aktionswoche ebenfalls eine Demo gegen Internierungslager, Schnellverfahren und Abschiebungen statt. An der hatten damals 1000 Menschen teilgenommen. Jetzt waren es etwa wieder so viel. Kannst du vielleicht erstmal so den Ablauf schildern, was an dem Samstag so passiert ist?
Also wie geplant war natürlich, hat die Demonstration angefangen beim Regierungspräsidium. Es hat da einige Redebeiträge gegeben, auch von Flüchtlingen, was uns ja auch sehr wichtig war. Es hat eine Kurdin gesprochen und auch noch Flüchtlinge aus dem Iran. Aber anhand von sehr vielen Redebeiträgen musste man dann das etwas einschränken. Es kam dann, der Demonstrationszug ging dann bis zum Bertholdsbrunnen. Es gab dann nochmal erneut Redebeiträge von verschiedenen Gruppen, die an der Vorbereitung beteiligt waren. Und dann ging dieser Demonstrationszug dann direkt, also von der Innenstadt nach Merzhausen zum Moorburggelände. Und dort war dann vor der Wiesenthalstraße waren dann auch Stände angemeldet von der Stadt und auch genehmigt. Und geplant war dann ein Kulturprogramm gegen Abend anfing. Und es war dann leider so, dass zwei Drittel der Teilnehmer der Demonstration, TeilnehmerInnen der Demonstration dann für sich entschieden haben, also eher nicht zur Wiesenthalstraße zu gehen, aus welchen Gründen auch immer. Man hat dann aufgerufen, man hat sich dann entschieden, dass man um 18 Uhr nochmal eine Kundgebung machen wird, um also einen neuen Termin setzt, um nochmal Leute dorthin zu ziehen, um eventuell dann über die Nacht so eine Belagerung einzuleiten. Mit der Belagerung hatte man eigentlich zunächst mal eins vor, dass man einfach mal die Leute, die noch irgendwo ein gewisses Rückgrat haben und eine gewisse politische Überzeugung, dass die da hinstehen über die Nacht, um zunächst mal was zu dokumentieren. Also zu dokumentieren, dass es viele Leute gibt hier in Freiburg oder auch in der Umgebung, die dieses Lager einfach ablehnen.
Nun sind ja längst nicht so viele Leute gekommen, wie ihr es erhofft hattet. Ihr hattet, glaube ich, 11.000 Flugis verteilt. Es war eine Tag- und Nachtbelagerung geplant, die eben nicht stattfinden konnte. Wo siehst du jetzt die Gründe dafür?
Also ich denke, dass zum einen die Diskussion im Vorfeld nicht genügend inhaltlich geführt wurde mit Gruppen, die sich beteiligt haben. Also zum Beispiel würde ich jetzt sagen, die Jusos, die sich dann noch eingeklinkt haben, ich weiß nicht, ob die Belagerung ernsthaft diskutiert habe, ob sie überhaupt die Absicht hatte, da die Belagerung so mitzumachen. Auch im Vorfeld von dieser Treffe wurde, glaube ich, viel zu wenig diskutiert. Ich meine, ich möchte jetzt niemand, keine Gruppe irgendwie was hinschmeißen und sage, ihr seid schuld. Ich denke, die Schuld selber liegt an uns allen. Und zum anderen würde ich sagen, dass dieser Rassismus tatsächlich auch hier ergreift, dass hier so eine Art Stimmung durchs ganze Land geht, dass die BRD voll sei und jetzt nichts mehr geht und dass irgendwie Lösungswege gesucht werden, auch von sogenannte linke Gruppe oder alternative Gruppe. Man braucht sich jetzt nur anschauen, wie sich die Grüne hier verhalten. Die habe ich ja nicht mehr fertig gebracht, zu einer Demonstration aufzurufen. Dass halt hier jetzt Lösungsansätze sind, die auf Quotierung und andere politische Lösungswege gehe, die eher diesen Rassismus unterstützen momentan.
Vielleicht können wir so als letzten Punkt noch zumindest so ein bisschen andiskutieren. Die Frage, wie jetzt ein Widerstand, ein Protest gegen dieses Lager, was ja mit dem 1. Oktober in Betrieb gehen soll, aussehen kann, angesichts der Tatsache, dass eben nicht mehr Leute zu mobilisieren sind für dieses Thema.
Also vielleicht, ich wollte doch eins betonen, also dass dieser Staat oder die Landesregierung oder wer auch immer so viel Polizei nach Freiburg beordert, dass ich weiß nicht, wie viele Hundertschaften das in diesem Vauban-Gelände drin standen. Ich finde, das muss also wirklich betont werden. Scheinbar, habe ich gehört, ich nicht bewiesen, hat das Innenministerium so eine Anweisung rausgegeben, dass also da Versuch von irgendwelcher politischer Aktion oder Besetzung, dass das nicht läuft. Und der Staat zeigt jetzt also wirklich mit der Polizei, mit dieser Präsenz am Sonntag, eine dermaßen Gewalt, dieses Lager durchzuziehen mit allen Mitteln. Und das zeigt sich jetzt auch, dass die Polizei bis zum 1. Oktober dort weiter mehr oder weniger stationiert sein wird. Und ich finde das als ganz wichtiger Punkt, da ja wirklich zeigt, wie entschieden diese Landesregierung ihre Abschreckungspolitik, also ihren Rassismus hier durchsetzen will. Mhm. Und vielleicht noch mal ganz kurz, was ich noch sagen wollte zu dieser Dachbesetzung. Es gibt viele spektakuläre Aktionen von Greenpeace und also ist wirklich wahr. Also ich meine, man kann jetzt diese Dachbesetzeraktion in diese Kategorie einordnen. Es ist immer die Frage, also wer es macht. Also wenn man zum Beispiel sieht, da wird der Tunnel dicht gemacht beim Gotthard von Greenpeace, oder da gibt es andere spektakuläre Aktionen, wie diese bürgerliche Presse geht ganz anders damit um. Dabei im Prinzip vom Charakter war ja das, vom Charakter der Aktion war das in der Kategorie. Und wenn man dann zum Beispiel heute die Presse liest, also tut mir leid, also da ist wieder wirklich, was sie vorher gesagt hatte, wird der Rassismus wieder in anderer Form weitergespielt. Gegen die Leute, die eintreten für eine menschenwürdige Unterbringung und so weiter.
Also ich denke, dass so in Zukunft da auf zwei Ebenen gefahren werden muss. Zum einen als was ganz Wichtiges für die Flüchtlinge selbst, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, also rein in das Bezirkssammellager, ihnen aufzeigen, was für Möglichkeiten trotz der beschissenen Situation sie haben, zum Beispiel ihren Aufenthalt so lang wie möglich zu verlängern, und zum anderen diese politische Ebene, wo dann Unterstützerinnengruppen von außen auch was machen können. Das heißt also weiterhin Demonstrationen zu machen, also vielfältige Widerstandsformen. Gut, Besetzung wird jetzt wohl kaum noch angesagt sein, also weil es geht ja auch nicht darum, jetzt irgendwie über die Flüchtlinge hinweg, die da drin sein werden, da an denen vorbei, also eine Politik zu machen. Aber so auf der Straße sein, das, also auch den politischen Preis so hoch zu treiben, wie es eigentlich nur geht, für die Durchsetzung von diesem Lager und vor allen Dingen für die Weiterführung von dem Lager. Also das müsste schon eine Aufgabe sein, die jetzt von draußen, von insbesondere den deutschen Unterstützerinnen geleistet werden muss. Und das Bündnis, also Saga-Bündnis, gibt es ja auch weiterhin, und es gibt sicherlich auch aus diesem linksradikalen Spektrum genügend Leute, die an dieser Frage Mobilisierung gegen Bezirkssammellager, also auch landesweit, dranbleiben werden, weil in Reutlingen, Tübingen gibt es dieses Teil ja schon seit 3 Monaten jetzt, und es gibt ja noch diese anderen 2 Standorte neben Freiburg, und da drin wird es sicherlich auch noch weitere Versuche geben, das zu verhindern bzw. zu behindern.
Also vielleicht kurz, also es wurde erst andiskutiert bei uns beim Bündnis, wie man mit so einer Lage umgeht, auf jeden Fall, was wir nicht machen werden. Also das heißt, es gibt eine Fraktion, ich vertrete jetzt eine gewisse Fraktion bei Saga. Was wir nicht machen werden, dass man so eine Art Sozialdienst macht, um überhaupt dieses Lager dann letztendlich zu ermöglichen. Das werden wir nicht machen. Im Gegenteil, man muss die Flüchtlinge aufklären, was natürlich sehr schwer sein wird, also für die Flüchtlinge, dass sie sich entscheiden, von innen aus einen Protest zu organisieren. Zum Beispiel, dass die Flüchtlinge tatsächlich überzeugt werde, einen Hungerstreik zum Beispiel durchzuführen, weil man weiß es ja aus Reutlingen, von 280 Flüchtlingen, die dort reinkamen, wurde überhaupt niemand anerkannt. 180 habe das Lager verlassen, bevor das Verfahren beendet war, und der Rest wurde abgelehnt. Und man weiß auch von Reutlingen, dass Abschiebungen mit Großpolizeirazzie laufen, dass da 80 Polizeibeamte da reingingen und dann die Abschiebung die Leute rausgeholt habe, deren Asylverfahren dann beendet war. Und ich denke, das muss den Flüchtlingen gesagt werden. Es gibt jetzt auch schon Übersetzungen in Rumänisch, Jugoslawisch und andere Sprache, Englisch noch, um die Leute aufzuklären, was auf sie zukommt. Und wir müssen natürlich von außen die dementsprechende Arbeit leisten.
Es gibt ja auch noch mehrere Veranstaltungen, jetzt die sich an die Öffentlichkeit richten, zum Beispiel Leuteabend, eine Diskussionsveranstaltung, vielleicht kannst du dazu nochmal kurz darauf hinweisen.
Also heute Abend, denke ich, geht es um eine ganz, eigentlich um die entscheidende Forderung, und zwar offene Grenzen, Bleiberecht für alle. Das steht jetzt momentan noch in Fragezeichen. Da kommt die Angelika Weger, Gemeinderätin und Ausländerbeirätin von Freiburg. Die ist Mitglied in der SPD. Dann kommt jemand von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Hagen Batran. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat sich ja landesweit auch gegen die Einrichtung von Sammellager ausgesprochen. Und dann wird noch jemand von der Türkei-Information, der Mustafa Kurz, teilnehmen und vom Südbadische Bündnis. Und da wird so Kurzreferate, 5 Minuten gegeben. Und dann soll jeweils diese politische Position herausgearbeitet werden und die Konsequenz für die Flüchtlinge über die Konsequenz dann für die Flüchtlinge nachgedacht werden. Und das soll dann heute Abend stattfinden, wobei das sicherlich eine ganz interessante Diskussion wird, weil es geht eigentlich, schmeißt man jetzt die Flüchtlinge raus oder wie geht man damit um oder lasst man sie hier? Also um diese Position wird es heute Abend gehen.
Und die Veranstaltung ist heute um 20 Uhr im Vorderhaus in der Habsburger Straße 9. Und dann gibt es noch für morgen noch ein weiteres Treff. Kannst du vielleicht auch mal kurz beschreiben, worum es da geht? Im Strandcafé?
Ja, morgen um 9, also nach der Volksküche, findet im Strandcafé ein Plenum statt für die antifaschistische Mobilisierung, weil wir leider davon ausgehen müssen, dass zum 3. Oktober, zu diesem komischen Wiedervereinigungstag, massivst Faschisten und andere Rassisten auftreten werden. Und es steht auch zu befürchten, dass sie in Freiburg versuchen werden, ihre dreckige Propaganda durchzusetzen, umzusetzen. Heißt zum Beispiel, ist nicht auszuschließen, dass es Flüchtlingsheime geben wird, die angegriffen werden. Und da soll dann halt überlegt werden morgen Abend, was für Möglichkeiten von Selbstschutz und mehr es gibt. Und der Termin ist dann am Dienstag um 9 abends im Strandcafé.
In der Adlerstraße 12 hier in Freiburg.
Und vielleicht noch ein Termin, und zwar am Mittwoch 20 Uhr in der Akropolis wird es ein Nachbereitungstreffen geben von Samstag, im Wesentlichen Samstag und die geplante Belagerung, die nicht stattgefunden hat.
Und die Akropolis ist wo?
In der Klarer Straße.
Klare Straßennummer weiß ich jetzt auch nicht genau. Okay, wenn es interessiert, da wird es finden. Okay, ich danke euch, dass ihr hier wart, zu dem jetzt doch etwas länger ausgefallenen Studiogespräch. Und ich denke, nach dem Trenner machen wir dann weiter mit den nächsten Beiträgen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 28. September 1992.
Stadt Freiburg im Breisgau. Presse- und Informationsamt. Mitteilung vom 23.11.1990. Herbert Grönemeyers Appell Kinder an die Macht soll in der Breisgau-Metropole zwar nicht Wirklichkeit werden, doch unbestritten ist in Stadtverwaltung und Gemeinderat, dass der jungen Generation künftig noch mehr Aufmerksamkeit als bisher geschenkt werden soll.
Und bereits am 25.04.1991 war die Aufmerksamkeit der Stadtväter und Stadtmütter für ihre Kleinkinder derart gestiegen, dass prompt die Erhöhung der Elternbeiträge für Krabbelstuben, Kindergärten und Kinderhorte um 25% beschlossen wurde. Das hieß zum Beispiel für Krabbelstuben in städtischer Trägerschaft, dass nunmehr 400 Mark pro Kind und Monat fällig waren, für Ganztageskindergärten 120 Mark pro Kind und Monat oder für Regelkindergärten 80 Mark. Doch war die Stadt, unterstehen ihr doch lediglich 7 Kindergärten in Freiburg, mit dieser Aufmerksamkeit, die sie den Kindern von nun an großzügig schenken wollte, nicht allein. Eigentliche Vorantreiberin jeder Anhebung von Elternbeiträgen ist die Vereinigung Freiburger Sozialarbeit e.V., eine Organisation, die die freien Kindergartenträger umschließt, also Caritas, Diakonie, Arbeiterwohlfahrt und Rotes Kreuz. Und diese bekunden alle Jahre wieder ihr Interesse.
Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen, so der offizielle Wortlaut, zu erhöhen.
was dann auch in diesem Jahr geschah, mit einem formlosen Brief an das Bürgermeisteramt zu Händen Herrn Bürgermeister Hans-Jörg See zur Kenntnisnahme.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister See, anlässlich der Arbeitsbesprechung der Vereinigung Freiburger Sozialarbeit e.V. vom 21. Mai 92 haben sich die freien Träger geeinigt, die Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen um 18% zu erhöhen.
Und weiter heißt es:
Obwohl die Elternbeiträge zum 01.04.1991 angehoben wurden, reichen die jetzigen Beiträge nicht aus, um der kostendefizitären Entwicklung der freien Träger im Bereich Kindertagesstätten entgegenzuwirken.
18%, das heißt immerhin für einen Krabbelstubenplatz statt 400 Mark nun 472 Mark, für einen Platz im Ganztageskindergarten statt 120 Mark nun 141 Mark und so weiter. Vor den freundlichen Grüßen dann die obligatorische Bitte,
sich der notwendigen Erhöhung anzuschließen.
Und der freundliche Hinweis,
für weitere Fragen gerne zur Verfügung zu stehen.
Ganz gemäß der Gepflogenheit, die Beiträge mit der Stadt abzusprechen. Und die Stadt hatte allerdings weitere Fragen. So zum Beispiel, weshalb die Empfehlung des zuständigen Jugendhilfeausschusses, immerhin stammt sie von 1991,
mit den freien Trägern die Einführung einkommensabhängiger Teilnahmebeiträge in den genannten Einrichtungen abzuklären und die zuständigen Gremien im ersten Quartal 92 über die Ergebnisse zu informieren,
nicht angegangen wurde. Denn neuestes Patentrezept des Stadtrates sind statt linearer Anhebungen einkommensabhängige, also gestaffelte Beiträge. Währenddessen hatte sich bereits eine Elterninitiative gegründet, die gegen die 18%ige Erhöhung Unterschriften sammelte und diese Listen vor der entscheidenden Sitzung des Jugendhilfeausschusses am vergangenen Donnerstag Bürgermeister See überreichte. Dessen Reaktion war nicht gerade begeistert, wie eine Vertreterin der Elterninitiative feststellt.
Ja, ich glaube, es hat ihn eher ziemlich gestresst, also er war ziemlich genervt. Und wir hatten also auch schon bei der Unterschriftenübergabe, hatten wir schon unsere ganzen Kinder dabei. Es waren ungefähr 700 Unterschriften gegen die Beitragserhöhungen. Und wir wurden von dem Herrn See ziemlich abweisend empfangen, also um nicht gar zu sagen arrogant. Er hat sich eigentlich nicht auf eine Diskussion mit uns eingelassen. Er hat gesagt, es muss so sein, die Beiträge brauchen wir.
Dieselbe Kompromisslosigkeit zeigten auch viele der Abgeordneten, die zwar eine lineare Weitererhöhung ablehnten, doch von der Forderung nach einem tragfähigen Staffelungskonzept nicht abgingen. So erstaunt nicht das Abstimmungsergebnis von 10-6 gegen eine lineare Erhöhung, doch.
Die Stadt kann eigentlich nur für ihre eigenen Kindergärten entscheiden, also für die Kindergärten, wo sie die Trägerschaft hat, dafür entscheidet sie über die Beitragserhöhungen. Es war allerdings bisher die Gepflogenheit, dass die Beiträge innerhalb der Stadt aufeinander abgesprochen werden. Das heißt, dass die freien Träger mit der Stadt das einheitlich löst.
Ohnehin zeigt die Elterninitiative Bedenken gegen eine Beitragsstaffelung.
Zum einen sehen wir die Gefahr, dass dadurch Kindergärten erster und zweiter Klasse entstehen würden. Das hieße, dass in wohlsituierten Stadtteilen, wo die Eltern einfach stärker zur Kasse gebeten werden könnten, die Kindergärten entsprechend mehr Geld einnehmen würden und viel besser ausgestattet sein könnten, sowohl vom Material her als auch unter Umständen personell, als das in sozial schwächer strukturierten Stadtteilen der Fall wäre. Auch innerhalb eines Kindergartens, wenn es da ein starkes Gefälle der Elternbeiträge innerhalb einer Einrichtung wäre, dann könnte es auch zu Spannungen bei der Elternschaft führen, mit womöglich damit verbundenen Ansprüchen. Also wenn zum Beispiel für genau die gleiche Art der Betreuung ein Kind aus sozial schwächeren Verhältnissen nur 80 Mark bezahlt werden müssten, während für das Kind von wohlhabenderen Eltern der Beitrag doppelt so hoch wäre oder gar noch höher, dann würde dieser Umstand aller Wahrscheinlichkeit eher dazu beitragen, soziale Unterschiede zu verschärfen, anstatt sie zu überbrücken. Wir befürchten einfach bei diesem Modell zur Staffelung der Beiträge, dass der Kostenanteil, den die Eltern insgesamt an der Kinderbetreuung zu tragen haben, drastisch erhöht werden soll. Das heißt also, dass die Beiträge insgesamt auf diesem Weg erheblich höher werden sollen. Und belegt wird diese Vermutung einerseits dadurch, dass der entstehende Verwaltungsaufwand, der ja notwendig wäre, um die finanzielle Situation aller Kinder mit Kindergarten- bzw. Hortkindern zu erfassen und die Beiträge danach einzustufen, sich ja schließlich lohnen müsste. Also und zum anderen hat also der Sozialbürgermeister See wörtlich verlauten lassen, dass die einkommensabhängige Beitragsregelung der Kosten, die Kosten der Träger besser decken würde. Also das ist für in unseren Augen auch ein Hinweis, dass die Eltern einfach sehr viel mehr bezahlen müssen. Und wir sind einfach der Meinung, dass hier unter dem Deckmantel der besseren sozialen Verträglichkeit die Eltern massiv verstärkt zur Kasse gebeten werden sollte. Und das für eine Sache, die in unserem wohlhabenden Land es noch dazu bei jeder Gelegenheit seine angeblich familienfreundliche Haltung herausposaunt, eigentlich umsonst sein sollten.
Dem hält die Vertreterin der Elterninitiative als Forderung an den sich selbst so bezeichnenden Sozialstaat entgegen.
Aber gerade im Kinderbetreuungsbereich könnten Familien unmittelbar entlastet werden, und zwar durch ein Einfrieren oder sogar durch die Abschaffung der Elternbeiträge. Und die Voraussetzung dafür wäre unserer Meinung nach lediglich ein tragfähiges Finanzierungskonzept für Betreuungseinrichtungen, das es bislang übrigens überhaupt noch gar nicht gibt. Deswegen kommt auch immer dieses Gerangel zustande zwischen Träger und Stadt und Land, weil es gibt einfach kein Konzept, wie die Kosten in Kindergärten oder in Kinderbetreuungseinrichtungen zu tragen sind. Und eben durch eine familien- und kinderfreundliche Verteilung der Steuergelder. Und unsere Forderung ist auch einfach, dass sich Land, die Länder und vor allem auch der Bund viel stärker finanziell in der Kinderbetreuung beteiligen. Und damit wäre nämlich dann auch das Problem von den Beiträgen, könnte man dann praktisch, das wäre dann behoben.
Die Frage nach wirksamen Protesten und Aktionen zur Durchsetzung der Forderungen beantwortet die Vertreterin der Elterninitiative allerdings eher ausweichend.
Ja gut, also wir haben jetzt zunächst mal diese Jugendhilfeausschusssitzung hinter uns gebracht und wollen jetzt einfach erst mal gucken, ja, wie wird überhaupt die Reaktion darauf sein. Und dann, also ich denke, unser Ziel wird es einfach auch sein, verstärkt auch ans Land und an den Bund zu gehen, also dass da einfach eine Umverteilung der Gelder stattfindet. Und dann müssen wir einfach gucken, also wenn da ein Konzept ausgearbeitet wird, das die Eltern erheblich stärker belasten wird, dann werden wir uns natürlich wieder dagegen wehren.
Vorerst also lediglich abwarten. Allein mit der Frage im Hinterkopf, wie die Konzepte der Sozialpolitikerinnen wohl beim nächsten Mal aussehen könnten. Doch die haben sich, wie in der Presse vergangene Woche bereits zu lesen war, sehr wohl schon ihren Kopf gemacht. Des Weiteren wird es den Kindergartenrichtlinien an den Kragen gehen. Also erst wieder an die Öffentlichkeit gehen, wenn die bisherigen Mindestrichtlinien für Gruppengröße, Räume und Personal in Gefahr sind.
Das ist natürlich nicht ganz einfach, ne? Zumal also die Betroffenen, die sind einfach Familien mit Kindern und in erster Linie die sich dagegen wehren, sind dann meistens die Mütter mit Kindern und es ist auch nicht so einfach, da so ein Engagement, ein dauerhaftes Engagement und auch eine Öffentlichkeitsarbeit zustande zu bringen, zumal es auch keinerlei ein Gesamtelternbeirat oder sowas in der Art gibt es einfach nicht. Von daher ist man einfach auf so sporadische Aktionen angewiesen. Ne?
Ihr hört das Tagesinfo vom 28. September 1992.
Mitte letzter Woche reiste BRD-Innenminister Seiters nach Rumänien, um in Bukarest einen millionenschweren Vertrag zwischen der BRD und Rumänien abzuschließen. Darin sichert die rumänische Regierung zu, die 60% Roma-Flüchtlinge und 40% Rumänen, die jetzt ohne Verfahren aus der BRD vertrieben werden können, in Rumänien wieder aufzunehmen, gegen Devisen aus Bonn. Dass diese Vereinbarung der bezahlten Vertreibung von Roma-Flüchtlingen einem Massendeportationsabkommen gleichkommt, erläutert der Vorsitzende des Roma National Congress, Rutko Kavczynski, in einem Interview gegenüber Radio Dreieckland. Zunächst die Frage an Rutko Kavczynski, wie er den am Donnerstag abgeschlossenen Vertrag zwischen der deutschen und der rumänischen Regierung bezüglich der Rückführung, insbesondere der Roma-Flüchtlinge, einschätzt.
Also zunächst einmal ist es schon arg merkwürdig, dass man einen Vertrag mit einem Staat abschließen muss, dass dieser Staat seine eigenen Menschen zurücknimmt. Das ist eigentlich das beste Indiz dafür, wie Rumänien im Moment mit Roma umgeht, nicht? Dass es sich dafür bezahlen lässt, dass sie dieses ungewünschte Volk wieder zurücknehmen. Wir haben Informationen, nicht nur wir, sondern alle Menschenrechtsorganisationen rund um den Globus sind eindeutig der Meinung, dass es dort zu regelrechten Pogromwellen gekommen ist in Rumänien. Selbst der amerikanische Kongress hat jetzt vor ein paar Wochen seine Hilfen für Rumänien eingestellt und Rumänien aufgefordert, die Menschenrechtssituation der Roma zu beachten. Gleichzeitig schließt die Bundesrepublik Deutschland mit einem derartigen Staat einen Millionenvertrag ab, als ob man da Sondermüll entsorgen sollte. Und genau das ist es nämlich auch. Also ich glaube, dass dies eine Fortführung der nationalsozialistischen Politik mit anderen Mitteln ist. Hier fängt das Innenministerium dort an, wo es 45 aufgehört hat. Nämlich all die Menschen, die Roma, die hier in Deutschland leben, irgendwo zu deportieren. Das ist das erste Deportationsabkommen seit 1945.
Wissen Sie die genauen Konditionen des Vertrages?
Nun, wir wissen von unseren Verbänden aus Rumänien, dass dieses Jahr erst der vorläufige Schlusspunkt ist, einer Entwicklung, die schon seit mehreren Jahren existiert. Es war ein Stufenplan, das ist mit der rumänischen Regierung vereinbart worden, Kredite an Rumänien zu koppeln mit bestimmten Vorgaben. Und zwar ist zunächst einmal vereinbart gewesen, dass Roma keinerlei Pässe mehr bekommen, damit sie nicht ausreisen können. Zum anderen ist eben in der Bundesrepublik durch Dienstanweisungen beschlossen worden, alle Roma, die keine Pässe haben, nicht mehr ins Asylverfahren hineinzunehmen. Das hat zu den bekannten Situationen geführt, dass rumänische Roma bettelnd durch die deutschen Straßen ziehen mussten, von Kleinkriminalität sich ernähren mussten und eben im Freien übernachten mussten, weil sie in dieses Verfahren nicht hineingenommen worden sind. Und nun als dritte Stufe eben all diejenigen, die man schon mehr oder weniger fertig gemacht hat, indem man ihnen erstmal verhindert hat, dass sie ausreisen können. Sie haben es trotzdem geschafft, aus der Situation zu fliehen aus Rumänien, hier nicht ins Asylverfahren hineingenommen. Nun werden diese Menschen zurückgeschoben. Es ist eine furchtbare Situation, die dann die schlimmsten Zeiten des Nationalsozialismus erinnert.
Auf einen Nenner gebracht, also die deutsche Regierung zahlt der rumänischen Regierung für die Wiederaufnahme der Flüchtlinge.
Richtig. Und das ist, wenn man, das habe ich eingangs ja schon erwähnt, das ist ein Unding, dass man eine Regierung dafür bezahlen muss, dass sie die eigenen Menschen aufnimmt. Das ist bezeichnend dafür, dass die Rumänen die Roma eigentlich nicht wollen. Und das ist das beste Indiz dafür, dass es dort zu Pogrom, zu Überfällen auf Roma kommt. Es findet ein regelrechter Vertreibungsdruck statt. Und den versucht die Bundesrepublik jetzt weiterzuführen. Hier beteiligt man sich, man wird zu Komplizen von derartigen Diktaturen in Rumänien. Und es ist eigentlich eine Politik, die sich generell gegen Roma richtet, gegen eine Minderheit, die ja schon mal der deutschen Politik zum Opfer gefallen ist. Über 500.000 unserer Menschen sind damals von den Nationalsozialisten ermordet worden. Und hier hätte die Bundesrepublik eigentlich, die neue Bundesrepublik, die historische Chance gehabt, sich als Staat herauszustellen, der aus der Vergangenheit gelernt hat, nämlich sich für Menschenrechte einzusetzen, für Minderheiten einzusetzen. Und die Roma wären in der Tat die geeignete Gruppe gewesen. Hier zu sagen, Rumänien, ihr bekommt kein Geld, solange die Situation der Roma sich nicht verbessert in eurem Staat, solange ihr nicht hier für Menschenrechte sorgt, das wäre eine menschenrechte Politik gewesen. Aber Rumänien Geld dafür zu geben, dass sie die Roma vernichten, das ist allerdings etwas, was in die schlimmste Zeit des Nationalsozialismus erinnert. Es ist ja auch kein Zufall, dass die Bundesrepublik zum Beispiel im März diesen Jahres eine UNO-Schutzresolution zum Schutze der Roma abgelehnt hat in Genf, als einziges europäisches Land. Das ist alles kein Zufall. Es ist auch kein Zufall, dass Polen Geld dafür bekommt, die Grenze einseitig dicht zu machen und Roma an der Grenze herauszuselektieren. Sie dürfen zwar nach Polen einreisen, dürfen aber Grenze zur Bundesrepublik nicht überschreiten. Es ist auch kein Zufall, dass der Bundesgrenzschutz Menschen durch die Oder zurückschwimmen lässt. Wir haben bereits jetzt in diesem Jahr über 40 Todesopfer deshalb. Es ist makaber, dass einer des Mauerschützen vor Gericht kommt und ein demokratischer Bundesgrenzschutz dafür sorgt, dass Frauen und Kinder in der Oder ertrinken. Das ist alles schlimm. Und dass man das in der Bundesrepublik mit einer derartigen Gelassenheit hinnimmt und quer durch die Bundesrepublik, durch alle Parteien ein Konsens besteht, die Nazis wollen die Zigeuner verbrennen und totschlagen und die Politiker sagen, schlagt sie nicht tot, wir werden sie schon selber vertreiben. Übrigens ist das alles, was jetzt im Moment hier abläuft, etwas, was man als Massendeportationsabkommen bezeichnen kann. Und das widerspricht allen geltenden internationalen Vereinbarungen. Es widerspricht der Genfer Flüchtlingskonvention, es widerspricht der Allgemeinerklärung der Menschenrechte. Hier ist wirklich den Zustand der Bundesrepublik Deutschland an dem Umgang mit den Roma zu messen.
Sie erwähnten einige Male die Kontinuität dieser Politik aus der Zeit des Nationalsozialismus. Andererseits die Frage, ist die Politik nun völlig überraschend jetzt geändert worden, also im Jahre 1992?
Nun, was heißt überraschend geändert worden? Wir haben ja in der Tat ein besonderes Verhältnis, um das mal vorsichtig auszudrücken, zwischen deutscher Politik und Roma gehabt. Es war ja immer so, dass man die Roma zum Beispiel als Minderheit nicht anerkannt hat. Dass hier seit Jahren ein Ethnozid betrieben wird, eine kulturelle eine Ausrottung der Roma, in dem es zum Beispiel keinen eigensprachlichen Unterricht gibt. Es gibt keine Fernsehsendung in Roman, es ist keine Radiosendung, es ist keine Printmedien, es gibt nichts, es gibt keinerlei Unterstützung. All das, was eigentlich die europäischen Gremien seit Jahren beschlossen haben, hat die Bundesrepublik nicht umgesetzt. Da ist schon eine gewisse Kontinuität drin, die aber, und da muss ich wirklich sagen, bin ich auch überrascht worden, so offen und brutal zutage tritt. Das hat mich überrascht. Vielleicht war ich dem gut gemeinten Irrtum verfallen, dass die deutsche Politik sich geändert hätte seit 1945, aber anscheinend ist es nicht so.
Nun gab es schon verschiedentlich Aktivitäten der Roma-Organisationen in Deutschland gegen die Rückführung und auch für die eigene Organisierung. Welche Möglichkeiten und Überlegungen gibt es nun, dagegen vorzugehen?
Nun, der Roma-Nationalkongress ist ein Vorsitzender. Ich bin, wird jetzt mit der Ausstellung von Pässen beginnen. Das hatten wir ja bereits im Mai angekündigt auf der KSZE-Sitzung. Wir sind ja als NGO im Rahmen des KSZE-Prozesses beteiligt. Das bedeutet, dass wir hier einfach sagen, ihr könnt hier nicht Menschen abschieben, weil sie keinen Pass haben. Wir werden dafür sorgen, dass diese Menschen auch einen Pass bekommen. Des Weiteren werden wir auf internationaler Ebene natürlich weiterarbeiten. Und da gibt es schon ganz massive Angriffe und auch ein massives Beobachten der ausländischen Presse und der ausländischen Gremien. Wir werden alles in Bewegung setzen, dass dieses Abkommen auch als das angesehen wird, als was es gedacht ist, nämlich als erste Deportationsabkommen seit 1945. Und das, was dort in Bukarest gelaufen ist, ist nichts anderes als eine Wannsee-Konferenz zur Entsorgung des Zigeunerproblems auf neue Art und Weise.
Es gab schon verschiedentlich Märsche von Roma, unter anderem in Nordrhein-Westfalen, zur holländischen Grenze hin, auch zur Schweizer Grenze hin. Sind ähnliche Aktionen überlegt nun?
Ja, sicherlich. Nun, das ist natürlich nicht Thema jetzt am Telefon, um darüber zu sprechen, auch im Rahmen eines Interviews. Wir werden sicherlich alle Maßnahmen ergreifen, zunächst einmal die Menschen zu schützen. Das heißt, sie unterzubringen, sie zu verstecken, soweit es eben möglich ist. Des Weiteren werden wir dafür sorgen, dass die Evakuierungskampagne, die wir jetzt im Rahmen des Europäischen Roma-Parlaments, EUROM, gestartet haben, eben auch auf Rumänien ausgedehnt wird. Das heißt, wir werden dort Roma, die um ihr Leben fürchten müssen, aus Rumänien evakuieren. Das wird dazu führen, dass hier sicherlich der Flüchtlingsanteil in der Bundesrepublik bzw. in Westeuropa noch weiter steigen wird. Und solange sich die Situation, Menschenrechtssituation dort nicht verändert, kann man nicht erwarten, dass Roma dorthin zurückgehen. Und man kann auch nicht erwarten, dass die Roma-Verbände zusehen werden, wie ihre Menschen totgeschlagen werden, in einer unseligen Allianz zwischen Bundesrepublik, einer sogenannten Demokratie und dieser Regierung dort oder was es dort immer sein mag in Rumänien.
Anderer Punkt, der aber jetzt auch schon dazu kommt, sind diese neorassistischen oder neonazistischen Angriffe in Deutschland, insbesondere auch gegen Roma gerichtet, Beispiel Rostock. Ist es da vielleicht nicht dann wichtig, also Roma auch in Schutz zu nehmen, Sicherheit zu bringen?
Ja, sicherlich. Also ich kann jedem nur raten, also auch die Intellektuellen in der Bundesrepublik, sich hier so schleunigst zu entfernen. Wir sind auf dem besten Wege in eine Diktatur hinein. Der Nationalsozialismus ist ja auch nicht über Nacht gekommen. Und dieser nationalsozialistische Gedanke spiegelt sich auch in allem wider, was wir aus der Politik jetzt in der Bundesrepublik hören. Diese Übergriffe in Rostock, es ist ja nicht nur Rostock gewesen. Wir haben ja die meisten Übergriffe merkwürdigerweise in Nordrhein-Westfalen, in einem SPD-regierten Bundesland und in einer westlichen Demokratie, wie man so schön sagt. Wir haben bislang auf US-offiziellen Zahlen 700 Verletzte, 12 Todesopfer und weit über 1000 Überfälle auf Ausländer hier in Deutschland, wobei die Dunkelziffer wesentlich höher sein mag. Das ist Bürgerkrieg. Wir haben das einzige europäische Land, in dem tagtäglich derartige massive Übergriffe auf Ausländer verübt werden. Anstatt dass die Politik sich nun vor die Menschen stellt, die hierher fliehen, vor die Flüchtlinge und sagt, wir lassen das nicht zu. Nein, sie beteiligt sich in einer Komplizenschaft, indem man die Leute vertreibt. Es erinnert mich so ein bisschen makaber daran, an den Ausspruch eines Politikers, den ich mal gehört habe, wenn es keine Juden gegeben hätte, hätte es auch Auschwitz nicht gegeben. Das ist sehr makaber. Man kann nicht dafür sorgen, dass nun alles, jeder Stein des Anstoßes, des rassistischen Anstoßes, höchst demokratisch entfernt wird. damit die Nazis keinen Anlass mehr haben, die Zigeuner totzuschlagen. Ich meine, das ist eine perfide und sehr, sehr gefährliche Politik. Sperrt die Bettler weg, sie brechen mir das Herz. Aber das ist typisch deutsch, kann ich nicht so sagen. Diese Politik in Deutschland ist eine Politik von Kleinkrämern, teilweise kriminelle Politik, die betrieben wird. Wir leben ja nicht aus Versehen, dass hier immer mehr Politiker auffliegen, die sich an der Politik in der Bundesrepublik oder an der Situation hier bereichern. Und was hier betrieben wird, ist nichts anderes als ein machtpolitisches Vorgehen, um im rechten Wählerspektrum nach Stimmen zu fischen. Das ist höchst gefährlich. Und ich kann nur das Ausland auffordern, auf die Bundesrepublik Acht zu geben, denn wir sind auf dem besten Weg in den Bereich.